Willkommen zu dem paranormalen Archiv. Wir sind das Ruintaucher-Team.
Hallo, ich bin der Tobias.
Hallo, ich bin der Daniel.
Und ich bin Alex. Schön, dass ihr bei dieser Folge zuhört. Heute sprechen wir über den Exorzismus von Anneliese Michel. Hier wollen wir uns den wirklich gut dokumentierten Fall von Anneliese Michel einmal genauer anschauen. Aus ihrer tragischen Geschichte wurde dann auch der Film The Exorcism of Emily Rose.
Doch was ist ein Exorzismus? Das Wort stammt von einem griechischen Begriff ab und bedeutet herausbeschwören. Als Exorzismus wird eine meist religiöse Praxis bezeichnet, die besessenen Menschen, Tieren, verfluchte Orte sowie Gegenstände von bösen Geistern zu befreien. Exorzismen werden auch Teufels- oder Dämonenaustreibung genannt und sie werden schon seit der Antike ausgeübt. Der Exorzismus nutzt zumeist beschwörende Formeln, um mit dem Dämon in Kontakt zu treten und ihn schließlich zum Verlassen des Körpers zu zwingen. Meistens halten Gebete dafür her, weil es wurde ja ganz viel von der Kirche übernommen. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Und es ist immer ein Zwang. Ne? Das genau. Hast du gerade sehr schön gesagt. Man zwingt die Entität, diesen Körper zu verlassen.
Genau. Genau. Ja. Jedoch sind auch andere fragwürdige Methoden bekannt, wie zum Beispiel in einem Fall wurde Säure in das Weihwasser getan, um die Wahrhaftigkeit des Paters und der Kirche zu beweisen. Das ist natürlich auch so eine ganz schöne Nummer, ne?
Ja, wirkt natürlich authentisch und alle nehmen dich gleich ernst, weil du hast gesagt, er ist besessen, das Gesicht qualmt, also musst du ja recht haben.
Mhm. Aber menschlich
verwerflich.
Ja, ja. Absolut.
Doch wollen wir hier keinen anprangern und schwarze Schafe gibt es ja in jeder Herde. Was ist Besessenheit? Erfolgt diese Beeinflussung durch ein Geistwesen von außen her, spricht man zum Beispiel von Umsessenheit. Erfolgt sie aber von innen her, so nennt man dies Dämonisierung, Besetzung oder Besessenheit. Typische Anzeichen für die dämonische Besessenheit einer Person überschneiden sich oft mit Symptomen psychischer Erkrankung. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass diese psychischen Erkrankungen auch ganz gerne genutzt werden, um halt die Kirche wieder mit ins Spiel zu bringen, dass die da mal drüber schauen.
Da haben wir einen guten Bezug zu unserer letzten Folge, die Sagengestalten. Da geht es ja auch, dass sich die Leute Phänomene nicht erklärt haben und das dann eben in Form von Gestalten und Legenden erzählt haben.
Ja.
Ich glaube schon, dass es eine gewisse Zeit gab, wo eine Geisteskrankheit einfach nicht erklärbar war.
Nicht anders erklärbar war als eine Besessenheit. Also das ist schon sehr naheliegend.
Nehmen wir mal Tourette. Ich weiß nicht, wie lange das schon gibt, aber jemand, der Tourette hat und das nicht unterdrücken kann, da würde man auch sagen, der ist vom Teufel besessen.
Ja, genau. Ja, oder der wurde von irgendeiner Gestalt eingenommen.
Genau.
Oder die Gestalt hat ihn eingenommen. Und klar.
Schon allein, wenn er sagt, dass er diese Worte nicht extra sagt. Also wenn er das nicht steuern kann, das wirkt ja schon so, als wenn dann etwas anderes in ihm das sagt.
Ja.
Also da ist Tourette ein schönes Beispiel gewesen, Alex.
So, wie fing das Ganze jetzt eigentlich an? Mit Anneliese Michel. Und zwar Anneliese Michel, geboren am 21.09.1952 in Leibelfingen bei Klingenberg. Sie war Teil einer sehr katholischen Familie. Das spiegelt sich in ihrer Familie wider, denn drei ihrer Tanten waren zum Beispiel Nonnen. Anneliese wurde als introvertiert und ernst beschrieben. Und bis hierhin scheint sie ein ganz normales Leben zu führen. Allerdings in einer Familie, in der der Glauben, die Achtung vor Gott sowie auch die Angst vor dem Bösen und sündhaftes Verhalten eine ganz große Rolle spielten.
Ja, das ist halt, früher war es ja ganz alltäglich oder ganz normal, dass du jeden Sonntag in die Kirche gegangen bist, morgens, abends, mittags dein Gebet gesprochen hast oder sprechen musstest, den Rosenkranz hoch und runter beten.
Ja. Ich denke aber, dass die Familie Michel da doch schon wieder in eine extremere Richtung geht.
Genau.
Also, dass die über das normale Demütigsein hinausgehen. Und ich finde, das sollten wir uns bis zum Schluss einmal im Kopf behalten, denn das könnte schon wieder einiges erklären.
Richtig.
Betonung liegt aber auf könnte. Ab 1968, mit 16 Jahren, fuhr Anneliese mit ihrer Freundin Marie-Louise in einem Zug. Dort soll sie schlagartig komisch gewesen sein und in eine Art kurze Ohnmacht gefallen sein. Anneliese beschrieb es so, als hätte man ihr Gehirn ausgeschaltet vom Gefühl her. Ihre Freundin wollte ihr zu Hilfe eilen, doch war sie selbst wie angewurzelt. Sie beschrieb es, wie als wenn ihre Beine mit dem Boden verschmolzen waren. Dazu war sie nicht in der Lage zu sprechen. Sie war hilflos und konnte selber nur zuschauen. Doch nach einem Ruckler auf den Schienen bekam Annelieses Augen wieder eine normale Farbe und sie lachte daraufhin. Ihre Freundin war plötzlich wieder wie gelöst und befreit. Sie wusste gar nicht so recht, wie sie darauf reagieren sollte, also stimmte sie einfach in dem Lachen mit ein. Das heißt, nicht nur ist Anneliese in eine Ohnmacht gefallen, ihre Freundin, die das gesehen hat, war hilflos. Sie konnte sich weder bewegen noch sprechen.
Ja.
Und das ist seltsam. Also mal davon abgesehen, dass Anneliese auch einen Anfall gehabt haben könnte, warum war ihre Freundin wie ruhig gestellt, sodass sie da nicht eingreift? Weil sie wollte ja zu Anneliese und helfen, was gute Freunde machen. Und erst ein Ruckler auf den Schienen hat die beiden aus dieser Trance rausgeholt. Aber das ist ein sehr merkwürdiges Ereignis. Und ganz viele behaupten, dass das dieser dämonische Erstkontakt gewesen sein könnte, wenn es denn eine Besessenheit ist. Weil das ist das erste komische Erlebnis, auf dem sich alles aufbaut in dieser Geschichte.
Ja, das ist wirklich tatsächlich sehr merkwürdig.
Aber vor allem, was ist das für ein Detail, mit dem, dass die Beine mit dem Boden verschmelzen?
Von der Freundin, die aber sonst nichts hatte. Als ob, wenn man jetzt mal in so religiöse Begriffe geht, als ob sie ein Verbot bekommen hat, du mischst dich jetzt hier nicht ein.
Ja.
Von wem auch immer. Und das bleibt ja nicht dabei, sondern direkt an demselben Tag hatte Anneliese abends das Gefühl von Druck oder Schwere auf der Brust. Etwas schnürte ihre Luft ab und fixierte sie an ihrem Bett. Und das hatte sie, während sie wach war. Das heißt, sie lag an ihrem Bett wie bei einer Schlafparalyse und hat das Gefühl, dass ihre Luft weggedrückt wird und sie konnte sich nicht bewegen. Sie war wie fixiert. Und sie konnte sich weder nach ihrer Schwester rufen, noch dagegen wehren. Also ihre Schwester war quasi in greifbarer Nähe und es war nicht möglich. Sie konnte sich nicht wehren.
Ja, da war es ja aber wieder gegen Abend, da könnte wieder
genau.
Aufhocker.
Ja, und da ist ja wirklich, ja, da sind wir auch beim Alp, weil der Alp oder die Inkubus, Succubus, die setzen sich ja auch auf der Brust.
Genau.
Viele sehen das halt im Kontext, was im Zug passiert ist und dass direkt am Abend selbst schon das passiert ist. Am nächsten Tag, als sie aufgewacht ist, ging sie damit natürlich zu ihrer Mutter. Nur ihre Mutter konnte halt nichts machen. Dieses Ereignis hatte sich erstmal nicht wiederholt. Also glaubten sie, dass es ein einmaliges Ereignis war. Aber die Mutter war dennoch besorgt. Also in diesem Haushalt wurde dieses Thema schon ernst genommen, weil die ja eine sehr katholische Familie waren. Das ist halt wichtig auch zu sehen, dass sie damit zu ihrer Mutter konnte und dass die Mutter das vielleicht sogar schon verstanden hat. Aber sie haben erstmal nichts gemacht.
11 Monate später wiederholte sich ein nächtlicher Vorfall. Dazu kamen diesmal aber Muskelzuckungen. 1969 im August konsultierte die Mutter ihren Familienhausarzt Dr. Vogt. Der überwies Anneliese zu dem Neurologen Dr. Lütti. Für mich auch sehr naheliegend, diesbezüglich erstmal von einer neurologischen Erkrankung auszugehen. Von daher finde ich das eigentlich auch sehr plausibel, dass man da trotzdem auch geguckt hat, könnte es eine normale Erkrankung sein. Ne? Dr. Lütti ordnete ein EEG an, mit dem Ergebnis, dass neurologisch erstmal alles unbedenklich gewesen sei. Dennoch vermutete der Arzt damals schon eine Epilepsie bei ihr. Eine Epilepsie ist eine Fehlfunktion des Gehirns. Im Deutschen ist sie auch als Fallsucht bekannt. Auslöser sind Nervenzellen, die plötzlich gleichzeitig Impulse abfeuern und sich elektrisch entladen. Später bekam sie eine Lungenentzündung sowie Tuberkulose. Dafür ging sie zu einem Lungensanatorium. Dort hatte sie weitere Anfälle. Hierbei soll sie angeblich teuflische Fratzen wahrgenommen haben. Bettlägerigkeit und Isolation führten zwangsläufig zu einer Depression. Sie durfte weder männliche noch andere Freunde sehen. Dort war sie wirklich einsam.
Aber warte, wir können einmal darüber reden, dass sie in dieser Lungenklinik kam. das ist natürlich schon blöd, wenn du da keine Freunde sehen darfst.
Ja, du warst ja komplett abgestimmt und isoliert.
Ja, vor allem in einem Sanatorium, da leiden ja viele Leute. Das ist
genau, du siehst jeden Tag Elend und wirst da eingeschlossen, wirst wahrscheinlich irgendwelche komischen anderen Medikamente bekommen und hast keine Freunde, bist einsam.
Und bist nicht bei deiner Familie, was sicherlich auch ein riesiger Faktor bei einer 16-Jährigen ist.
Richtig, und dann steigerst du dich rein, gerade als 16-Jährige. Und
deswegen, ja, dann kann man schon mal behaupten, dass man Fratzen sieht, weil das weiß ich jetzt nicht genau, wie authentisch das ist mit den Fratzen, aber sie hat das behauptet. Ja, da muss man, weiß ich nicht, da muss man schon ein bisschen kritisch sein, aber eine Depression sollte man niemals unterschätzen auch.
Genau, ja. Wenn es eine war.
Das ist ja leicht gesagt heutzutage.
Genau. Das ist ja, sie wird ja jetzt erstmal behandelt.
Genau.
Da in dem Fall wegen der Lungenentzündung.
Genau.
Davor war ja die Vermutung, dass sie einen epileptischen Anfall hatte oder dass sie Epilepsie hat.
Richtig.
So, und da wirst du dann weggesperrt. Das ist ja quasi wie ein Gefängnis.
Im Grunde genommen, ja.
1970 wurde eine weitere Gehirnuntersuchung gemacht und auch hier war neurologisch alles unbedenklich. Trotzdem bekam sie ein krampflösendes Medikament und weitere Anfälle folgten.
Wenn alles unbedenklich ist, wieso bekommt sie ein krampflösendes Medikament? Wir haben ja Vorfeld, hat der Daniel gesagt, Muskelzuckungen waren ja da.
Ja.
Vielleicht hilft das ja gegen Muskelzuckungen.
Allgemein, ich glaube, dass Ärzte, also ich möchte da auch nichts unterstellen, falls jetzt einer zuhört, aber Ärzte werden sicherlich auch erstmal was ausprobieren, ob es anspringt.
Ja, das könnte sein.
So, weil einfach, sage ich jetzt mal, erstmal das geringere Mittel, bevor man jetzt die ganz krassen Dinge, dass man erstmal versucht mit einem eher schwachen Medikament, was jetzt nicht auf Epilepsie, sondern eher auf krampflösend basiert, dass man es erstmal damit versuchen wollte.
Aber innerhalb von einem Jahr geht es zumindest schon mal in die Richtung. Wir haben jetzt ein Jahr, zwei EEGs, die beide unbedenklich sind. Und es geht auf jeden Fall schon mal in die Richtung, dass Anneliese Medikamente kriegen soll.
Ja, ja, richtig. So, und 1972 ging es dann weiter. Da wurde dann das nächste EEG gemacht. Dieses Mal wurde aber das erste Mal eine geringfügige Anomalie erkannt. Und die Betonung liegt hier auf geringfügig. Laut Dr. Lütti sollen diese Anomalien nicht die Symptome beschreiben, unter der sie so sehr leidet. Dieses Mal hat er ihr Zentropil verschrieben. Das ist ein Medikament für dauerhafte Epilepsiebehandlung.
Sieht man da ein Muster? Sieht man da eine geringfügige Anomalie? Ist, glaube ich, etwas... Okay, da müssten wir einen Arzt fragen, genau. Aber Zentropil hört sich nach einem starken Medikament an. Für jemanden, der wirklich Epilepsie hat.
Auf der anderen Seite müssen wir natürlich jetzt von der Geschichte ausgehen, sie hat das bereits 3 Jahre, der Arzt
hat
bereits 3 Jahre, versucht er schon etwas, sage ich jetzt mal. Und er stellt halt auch als Arzt fest, irgendwie doch nicht so, ne?
Und wir wissen ja auch noch nicht genau, auf welche Seite wir uns stellen sollen. Sollen wir uns auf die Exorzismusseite stellen oder sollen wir uns auf die Krankheitsseite stellen.
Richtig.
Ja. Gibt es das Medikament noch? Was ist eine
Zentropil? Also Tobi hat gerade recherchiert, das Medikament gibt es noch, soll auch für Herzmuskelstörungen benutzt werden, ist aber verschreibungspflichtig. So viel einmal kurz zur Zentropil.
Die Geschichte von Anneliese geht 1973 weiter. Da war es, dass die Symptome ihren Höhepunkt erreicht haben. Außerhalb ihrer Anfälle hörte sie jetzt auch Dinge, und zwar ein lautes, dauerhaftes Klopfen aus dem Schrank, unter dem Fußboden und über der Decke, sowie Stimmen aus der Hölle. Dieses Klopfen haben auch ihre Schwestern wahrgenommen. Ich finde das wichtig zu erwähnen, denn es wäre etwas anderes, wenn nur sie dieses Klopfen hören würde. Ja, wohl wahr.
Also es ist ja immer gut, wenn du noch Zeugen dabei hast.
Ja, weil ihre Schwestern, da ist nichts drüber bekannt. Also ob die irgendwas hatten. Und das spricht natürlich dann für Anneliese, wenn andere das auch hören. Okay, was über dir ist, kann natürlich sein, dass da Leute spielen oder so unter dir und Stimmen aus der Hölle. Muss man, was ist genau Stimmen aus der Hölle? Da muss man dann definieren.
Wir haben nur das Klopfen gehört.
Richtig, genau. Das geht ums Klopfen.
Eines Tages soll sie steif und mit hasserfülltem Blick im Wohnzimmer vor einer Statue der Jungfrau Maria gestanden haben und dies mit komplett schwarz unterlaufenen Augen. Da sage ich mal einmal vor, zwischendurch stellt euch das mal bildlich vor.
Und das ist auch total Klischee.
Das ist die Zeit, in der sie Dr. Lütti gegenüber äußert, dass sie Dämonengesichter sieht und dass sie sie nicht mehr in Ruhe lassen würden. Zitat von ihr: Der Teufel ist in mir. Und das ist schon echt krass.
Ja, das ist, aber was ich mich ja jetzt wieder frage, das ist ja jetzt schon Jahre her, als das mit dem Zug passiert ist. Warum braucht der Dämon, wenn es ein Dämone war, also wenn sie wirklich besessen war, warum braucht der so lange?
Das kann in der Theorie jetzt mehrere Gründe haben, je nachdem, wie sehr du dich wehrst. Oder das fängt ja in den ganzen Horrorfilmen und alles, was man so gesehen hat, fängt das ja immer gleich an. Das fängt an mit, du veränderst dich, also deine Stimmung, du wirst mal sauer oder du distanzierst dich von deiner Familie. Das ist in dem Fall passiert. Sie ist in eine Lungenheilanstalt gekommen, da war sie isoliert, da war sie dann quasi offen dafür, dass man sie komplett bearbeiten kann. Und dann kommen Geräusche. Leichte Klopfgeräusche, die sollen dir Angst machen unterschwellig. Nachklopfen kommt Kratzen. Danach kommen Visionen, Gesichter. Das ist alles ein schleichender Prozess, der die Angst so weit steigert. Und die Angst, haben wir ja gelernt, füttert und nährt diese Entitäten. Mhm. Und ob dieser schleichende Prozess, wir haben jetzt da so 3-4 Jahre. Mhm. Ne? Das ist eigentlich dann schon wieder eine normale Zeit, wenn man mal Fälle sieht, wo es 10 Jahre dauert. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, was kurz oder lang ist, aber man sieht einen Prozess und der ist relativ subtil, so dass man an seiner Wahrnehmung zweifelt. Und das ist auch ein Teil von einer dämonischen Besessenheit. Du fängst langsam an dir zu zweifeln und normalerweise gehst du damit zu niemanden und das dient ja wiederum den Dämonen. Mhm. Ne? Die Selbstzweifel, die Angst und alles.
Ja, ist schon Wahnsinn.
Was ich mich zwischendurch so ein bisschen gefragt habe, hätten wir jetzt nicht diese Phänomene dazwischen mit dem Kratzen oder ich sag mal mit dem Klopfen, dann könnte ich mir ja schon fast vorstellen, das klingt ja schon fast wie ein rebellisches Verhalten eines Teenagers, einer stark gläubigen Familie, die sich dagegen auflehnt. Aber dann sehe ich halt nicht den Grund, warum sie dann zu einem Arzt geht, warum sie das Muskelzucken, also warum sich so gewisse Dinge so ergeben.
Ja, aber damals wurdest du ja von deiner Familie zum Arzt geschleppt.
Aber ich finde, Daniel hat einen sehr, sehr guten Punkt. Das Verhalten, wenn wir jetzt nicht das Klopfen hätten, spiegelt ein ganz wichtiges Verhalten wider, Flucht von ihrer Familie. Mhm. Vielleicht war das ja ihre Strategie. Und das, was Daniel gerade gesagt hat, das kommt ganz am Ende der Folge nochmal vor. Dieser Punkt, das ist ja in dem Sinne gut, weil normalerweise so ein junges Mädchen hat ja auch Visionen und Pläne für die Zukunft. Und so eine Familie mit diesem Glauben ist ja absolut hinderlich. Richtig. In diese moderne Welt, in der sie ja da
möglicherweise wollte, genau. Ja.
Und das weiß man eben nicht genau. Aber wir werden das weiter erläutern.
Und trotz des Ganzen hatte sie 1973 ihr Abitur erfolgreich absolviert. Das muss man sich mal vorstellen.
Kann niemand, oder?
Genau, richtig.
Das geht doch gar nicht. Also wie diszipliniert musst du sein?
Ja, das bedeutet, dass sie zwischendurch völlig normal gewesen sein muss.
Ja, sie hat sie wahrscheinlich gezwungen.
Oder das. Oder sie hat sich gezwungen. Und das sind zwei gängige Theorien. Da hast du sehr, sehr gut gesagt. Entweder war sie völlig normal zwischen den Anfällen oder sie hatte so Disziplin und Angst und hat gesagt, ich mach das. Aber das, was sie bisher erlebt hat, ich hätte Abitur dann nicht geschafft, um Gottes Willen.
Ja, das geht ja noch weiter. Danach studierte sie an der Pädagogischen Hochschule in Würzburg und zog in ein katholisches Studienseminar mit Wohnheim.
Wiederum, das würde so ein bisschen gegen die These, gegen die Auflehnung des Glaubens, sage ich jetzt mal, dass ihr der nicht geschmeckt hat, weil warum würde sie sich dann ein Studium in einem katholischen Wohnheim suchen? Also das ist dann so ein bisschen...
Aber dann sind wir wieder bei Tobias. Die Eltern. Vielleicht hatten die Eltern gesagt, du gehst in ein katholisches Heim.
Genau.
Ja, spannend, obwohl sie ja von der Familie dann weg war. Würzburg und ich weiß nicht, wie weit Würzburg von den Dorf weg ist, aber vielleicht ist schon komisch.
Trotzdem ein spannendes Detail,
Um sich weiter behandeln zu lassen, wies sie sich in eine Nerven- und Poliklinik ein. Dort bekam sie die Diagnose neurotische Depression mit Entwicklungscharakter und Epilepsie.
Das geht jetzt aber schlagartig, ne? Wir hatten ja bis jetzt nur
Vermutung
auf Epilepsie, ne?
Genau, dann eine leichte Abweichung, dass sie Epilepsie hat. Und jetzt hat sie ihr Abitur gemacht, ihr Studium gemacht, und dann hat sie sich ja weiter behandeln lassen.
Vielleicht ist es der Unterschied, dass sie dort in einer Klinik war, dass sie nicht von Ärzten nur so zwischendurch behandelt worden ist, sondern möglicherweise mal ganze Wochen in einer Klinik aufgehalten hat.
Das zeigt, dass sie in der Lungenheilanstalt wirklich eine Depression entwickelt hatte.
Ja.
Weil in diesen paar Jahren in dieser Lungenheilanstalt, da hat sie garantiert eine Depression bekommen. Und die wird jetzt belegt, die Depression.
Ja, war ja immer unterschwellig da. Also ja. Wenn du komplett getrennt wirst von deiner Familie und du da eingefärcht wirst und dann einmal am Tag dein Essen bekommst, deine Behandlung da bekommst und
ja, vor allen Dingen, ich meine, die Familie ist eine Sache, aber sie hat ja in der Schule auch Freunde gehabt, wie die Marie-Louise. Das war ihre einzige Kontakt zur Außenwelt und die waren ja abgeschnitten auch.
Ja.
Sie hat ja niemanden mehr.
Nein. Und dann war sie da 16.
Boah, das ist die beschissenste Zeit
für sowas. Ja, das prägt ja dein ganzes Leben.
Ja.
Ab diesem Punkt bekam sie Tegretol, das für fokale Epilepsie eingesetzt wird, darüber hinaus auch bei verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen. Also das nächste Medikament, was reingeschraubt wird.
Ja, wir haben jetzt Muskelbehandlung, Epilepsiebehandlung und dass es dann nochmal eine psychiatrische Erkrankung ist.
Ja, und deshalb vermute ich jetzt auch mal, 1975 verschlechterte sich ihr Zustand erneut. Sie machte Nächte durch, betete andauernd und aß angeblich Spinnen und Fliegen. Sie soll auch ihren eigenen Urin vom Boden geleckt haben, sowie religiöse Statuen und Kreuze zerstört haben.
Das ist aber schon ein heftiger Sprung im Verhalten auf einmal.
Ja, aber wie gesagt, wie wirken alle Medikamente auf dich?
Das kann eine Wechselwirkung sein. Das sehe ich auch, dass da ein gewisses Maß an Wechselwirkung ist. Aber jetzt Urin ablecken vom Boden und Spinnen essen zwischen Epilepsie und das, da ist ja eine
Menge. Die Frage, die ich mich gerade stelle, ist, was betete sie an? Sie betete andauernd.
Na,
die
vielleicht
Frage ist,
Hilfe.
Ja, das ist halt wirklich die Frage. Hat sie Gott um Hilfe gebeten, dass sie davon befreit wird? Oder hat sie bereits, wenn sie wirklich von einem dämonischen Wesen besessen war, vielleicht in die Richtung des Teufels gebetet?
Ja, da wäre ja wieder gut zu wissen, wie war da schon ihre Abspaltung?
Genau,
genau.
Und das können wir letztlich leider nicht mehr nachvollziehen.
Ja, wenn sie Kreuze zerstört hat und
religiöse
Statuen, dann eher das, was Daniel gesagt hat.
Eher.
Also sie soll ja wirklich nächtelang durchgemacht haben, durchgemacht im Sinne von vielleicht studiert. Sie hat nicht mehr geschlafen, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Und dann dieses kontinuierliche Beten, das kenne ich eigentlich nur so als Hilfeschrei oder als extremen Schutz, weil man Angst hat.
Mhm.
Die Frage ist, wie gut das dokumentiert ist.
Richtig.
Sie hat ja, weiß ich nicht, ob sie Tagebücher geschrieben hat. Ich habe da keine Tagebücher.
Nein, Tagebücher weiß ich auch. Anneliese soll dabei teilweise übermenschliche Kräfte entwickelt haben. Zum Beispiel soll sie Äpfel mit der bloßen Hand zerdrückt haben.
Da weiß ich nicht, wie stark man dafür sein muss.
Ich weiß, dass wenn man zum Beispiel Krampfanfälle hat,
dann
eine Kraft entwickelt, die über deine normale stark hinausgeht. Und ich weiß nicht, ob das eine Kombination
ist. Das ist ja Epilepsie, Muskeln, Krampfen.
Das sehe ich genauso wie Tobias.
Also ich weiß halt nicht, ob es in dem Zusammenhang war, wenn sie so etwas hatte, also so einen Krampfanfall, dass sie da diese Kraft oder im Allgemeinen, weil das würde den großen Unterschied machen.
Du kannst sogar deine Muskeln, also das kannst du nicht bewusst, nur unterbewusst, so sehr benutzen, dass deine Finger brechen. Also du kannst wirklich so weit übertreiben.
Ja.
Aber hat der Körper einen eigenen Schutzmechanismus und der
bindet. Aber es würde gehen, ich weiß, was du meinst.
Ja. Aber da finde ich Tobias Beschreibung ganz gut, dass das vielleicht was mit Krampfanfällen zu tun hatte. Aber das macht man eigentlich nur zum Angeben. So, guck hier, ich kann einen Apfel zerdrücken. Da ist man ja relativ klar.
Richtig. Ja, aber wenn sie wirklich Hunger hatte, einen Apfel essen wollte, dann den epileptischen Anfall bekommen hat, dass der dann zerdrückt wird, ist klar.
Ja. Ja, das sind so Beispiele, die den Leser bzw. Zuhörer aber schon in so eine Richtung drängen sollen, dass man eher zu dämonischer Besessenheit tendiert.
Ja.
Weil sonst würde man dieses Beispiel, glaube ich, gar nicht so mit in den Raum werfen. Ich finde, diese Sprünge, die gehen da relativ schnell. Also 1 bis 2 Jahre von bedenkenlos, das EEG bedenkenlos bis leichte Anomalie und auf einmal Fliegen essen und Urin vom Boden. Das ist ein enormer Sprung. Von einem Verhalten, was man an den Tag legt.
Dazu müsste man echt mal sich die Akten ranholen.
Richtig.
Ich
weiß halt auch zum Beispiel nicht, inwiefern sich genau in dieser Lebensspanne, also zwischen 16 und dem 20. Lebensjahr, sich das Gehirn auch entwickelt. Wie sehr das noch im Wachstum ist. Soweit ich weiß, das wächst definitiv.
Das wächst
noch
weiter, ja.
So, bis zum 25. Lebensjahr. Und da weiß ich halt auch nicht, ob genau diese Phase vielleicht eine entscheidende Phase für das Gehirnwachstum ist.
Im Sinne von, dass sie einen Schaden hatte? Oder
wichtige neuronale Verbindungen, die geschaffen werden.
Hat. Ja. Na, sie konnte ja ganz normal leben. Also wer studieren kann,
richtig,
der genau. ist völlig, der kann nur normal leben. Weil du musst ja da pünktlich sein, du musst Notizen machen, du musst nachdenken, du musst recherchieren.
Arbeiten schreiben.
Das vereinbart sich für mich nicht mit Urin vom Boden ablecken.
Nein, das stimmt.
Da stimmt irgendwas nicht. Würde ich auch vermuten.
Ja. Richtig, aber bis zu einem gewissen Maß der Erkrankung, sage ich mal, wird es dann doch noch gehen, weil zum Beispiel es gibt ja auch Leute, die so etwas, sage ich jetzt mal, haben wie eine Angststörung, die ist aber nicht so stark ausgeprägt, die können trotzdem studieren.
Die kommt punktuell oder vielleicht nur phasenweise, vielleicht nur
nachts zum Beispiel.
So. Genau. Das ist auch ein ganz guter Punkt, finde ich, von Daniel. Ja, das ist jetzt die Zeit ab 1975, wo dann die Exorzismen anfingen. Laut der Mutter, Anna Michel, riet Dr. Lüthi ihr, einen Priester aus einer katholischen Ordensgemeinschaft aufzusuchen. Im Nachhinein behauptete Dr. Lüthi, diesen Ratschlag niemals gegeben zu haben. Das ist ganz klar, der wollte sie schützen und hat das dann zurückgenommen.
Ist für mich auch nichts
Ungewöhnliches. Ja, das denke ich auch. Der Weg führte dann zum Pfarrer Ernst Alt aus einem kleinen Dorf. Ernst Alt verwies auf ärztliche Hilfe, das ehrt ihn erstmal. Ich finde, das ist auch sehr vernünftig,
wenn man
das
macht.
Am 1.6.1975 führte er an Anneliese den kleinen Exorzismus durch. Zitat Ernst Alt, Diagnose Umsessenheit. Anneliese ist besessen, aber der Dämon hat noch nicht Besitz ergriffen. So, erstmal kurz zu dem kleinen Exorzismus. Diese kleinen Exorzismen werden in der katholischen Kirche bei jeder Taufe eines Kindes oder Erwachsenen durchgeführt und kommen regelmäßig vor. Obwohl sie normalerweise nicht wie etwas aus der Exorzist aussehen. Die kleinen Exorzismen soll an einer grundlegenden Wahrheit, der kleine Exorzismus soll an einer grundlegenden Wahrheit erinnern. Das Böse existiert, aber Christus hat es besiegt. Die Erbsünde hat uns der ursprünglichen Heiligkeit beraubt, aber die Taufe stellt uns wieder ins göttliche Licht. Einmal dazu der kleine Exorzismus. Was eine Umsessenheit ist, das haben wir am Anfang einmal schon erklärt, erfolgt diese Beeinflussung durch ein Geistwesen von außen her, spricht man von Umsessenheit. Das heißt, es ist etwas, was von außen auf mich kommt, aber noch keine Kontrolle über mich hat.
Der Aufhocker.
Wie der Aufhocker, das wäre auch eine Umsessenheit. Sehr schön.
Ja, sehr schön.
Ernst? Ich mag ihn.
Wir merken das schon.
Ja. Ernst Alt suchte dann den Rat von Bischof Josef Stangl, um weitere Exorzismen durchführen zu dürfen. Der Bischof genehmigte dies, jedoch sollte Pfarrer Renz diesen Auftrag bekommen. Pfarrer Renz hatte eine gewisse Bekanntheit, weil er die Seligsprechung einer bekannten Seherin, Barbara Weigand, stark unterstützte. Also das heißt, er hatte seinen Ruf weg und wurde deswegen dann wahrscheinlich mit ins Boot geholt, weil er anders denkt.
Richtig. Ja.
Also der hatte einfach seinen Ruf.
Ja, dann kommen wir auf den großen Exorzismus zu sprechen. Einfach mal, um einmal kurz zu erklären, was hat es damit auf sich. Der große Exorzismus darf nur mit der Genehmigung des Bischofs erfolgen. Und das ist seit 1983 grundsätzlich erstmal so. 1999 legte der Vatikan neue Richtlinien vor, um stärker die Erkenntnis der Medizin und Psychiatrie zu berücksichtigen. Die 90-seitige Sammlung von Gebeten, Segens- und Beschwörungsformeln ersetzte eine Fassung von 1614. Also nach knapp 400 Jahren hat man dann mal gesagt, weißt du was, es sollte mal was Neues her.
Ich glaube aber, das kam nicht ungefähr. Die werden einen Grund haben, warum sie das geändert haben.
Wahrscheinlich. Also da müssen wir von ausgehen. Ich glaube nicht, dass sie generell Dinge ohne Grund tun. An guten Dingen, womit sie gut fahren, werden sie sicherlich festhalten. Nach den neuen Regelungen muss ein Exorzist sorgfältig überprüfen, ob tatsächlich ein Fall von Besessenheit vorliegt. Gegebenenfalls sollte er sich mit Medizinern und Psychiatern beraten. Fälle tatsächlicher Besessenheit gelten als sehr selten. Am Beginn des großen Exorzismus steht die Besprengung mit Weihwasser als Zeichen der Reinigung in der Taufe. Es folgt eine Litanei mit der Anrufung Gottes und der Fürsprache aller Heiligen. Dem können Psalmgebete folgen. Sodann wird ein Evangeliumtext verlesen, bevor der Priester dem Betroffenen die Hände auflegt und die Macht des Heiligen Geistes anruft, damit der Teufel aus ihm herausgehe. Es folgt das Glaubensbekenntnis und die Erneuerung des Taufgelübdes mit der Absage von Satan. Der Exorzist zeigt der Person daraufhin das Kreuz und segnet sie, bevor er die eigentliche Exorzismusformel spricht. Die eigentliche Exorzismusformel besteht aus zwei Teilen. Der erste, Beschwörende, enthält eine Bitte an Gott. Der zweite Part besteht aus einem Befehl an den Teufel, den Besessenen im Namen Christi zu verlassen. Der zweite Teil kann aber entfallen. Der Ritus endet aber immer auf jeden Fall mit einem Dankgebet.
Der Kleine ist ja im Großen beinhaltet. Recht, also ja. In jedem Großen ist der Kleine dann nochmal drin. Aber es ist krass, wie durchdacht und wie geplant das ist, das Ganze. Das hat einen ganz bestimmten Ablauf.
Ja, man muss mal überlegen, diese Änderung, die ja schon seit 400 Jahren Bestand hatten, die kam aber erst nach
Anliesen, ja.
Korrekt.
Ja, auch weil ich denke, diese Fälle, wo wahrscheinlich der ein oder andere Pater angezeigt wurde, die haben sich gehäuft weltweit. Ne? Also,
ja, die medizinische Erkenntnis stand entgegen.
Und das auch.
So, ja. Die stand halt entgegen. Im Nachhinein gab es Ärzte, die haben es wahrscheinlich gesehen und haben gesagt, um Gottes Willen. Ne? Also ich sage jetzt mal, wo es dann im Endeffekt Beispiele dafür gab, wo es komplett daneben gegangen ist. Was man auch heute weiß, was man sich sicherlich damals auch vielleicht auch heute bis heute nicht eingestehen möchte, weil da müsste man sich ja Fehler eingestehen. Das fällt auch nicht jedem oder jedem leicht und von daher will ich das halt auch nicht ausschließen.
Die Kirche macht keine Fehler.
Nein.
Das ist ja
natürlich immer die anderen.
Ja.
Immer die anderen.
Das wäre ja Blasphemie.
Ab der zweiten Sitzung des großen Exorzismus ließ Pfarrer Renz Tonbänder mitlaufen. Diese Tonbandaufnahmen wollen wir euch nun einmal abspielen. Und bitte, wenn ihr etwas nicht verkraftet oder Kinder in der Nähe sind, dann drückt auf Pause oder hört euch das später an. Denn das, was wir euch da abspielen, kann auf den einen oder anderen verstörend wirken.
Wir spielen euch jetzt 2 Minuten diese Aufnahme ab. Wenn ihr euch die gesamte Aufnahme anhören wollt, die ganzen 10 Minuten, dann verlinken wir das in der Videobeschreibung.
Der Rosenkranz Monat, weißt du ja, ne?
Ja. Aber die wenigste beten.
Die wenigste
beten? Ja. Und in Kirche wird auch mal der wenigste gebeten, weil die Empfänger ja das für unmodern
halten.
Ja.
Alle?
Fast.
Warum?
Weil eine Nein, ich sag's nicht.
Guck mal diese Rede.
Weil eine starke Maul. Ja.
Weil eine starke Waffe ist.
Ja.
Gegen Satan?
Ja.
Und alle Dämonen?
Ja, gegen uns. Ich muss dir sagen.
Der Rosenkranz, eine gewaltige Macht.
Ja.
Gegen Satan und alle Dämonen.
Aber das glauben nicht viele. Die halte es hier nur.
Weil es Weibezeug. Wer ist der Schwitter?
Wer?
Ja.
Ja.
Was kostbar ist der Rosenkranz? Kostbar. Rosenkranzmonat.
Der Ausklingen
bei Stellen
nachnimmt,
dem
ist es Geld
zu
schade für.
Dann kostet er was.
Während den verschiedenen Sitzungen nannte sie bekannte Namen wie Hitler, Nero, Luzifer und auch Valentin Fleischmann. Dies war ein Priester aus dem 15. Jahrhundert. Valentin Fleischmann wurde aus der Kirche verbannt, weil er ein Totschläger war. Die Nennung dieses Namens bestätigte Pfarrer Renz, dass Anneliese wirklich besessen ist, da sie nicht von Valentin Fleischmann hätte wissen können. Sie beschrieb sein Aussehen bis ins kleinste Detail.
Das ist ein Punkt. Ich muss aber auch sagen, wer in einer katholischen Familie aufwächst, hätte eventuell Zugang zu solchen makaberen kirchlichen Geschichten.
Natürlich.
Aber ihn ins kleinste Detail zu schreiben, ist auch eine Nummer. Ich finde schon, dass das auch eine Nummer
ist. Ja, aber wenn du eine Geschichte darüber findest und du auch noch ein Bild darüber findest und du dir das... Weil woher soll der Pfarrer das denn wissen?
Ja.
Wie soll er wissen, wie er damals aussah? Also richtig. Entweder vom Bild oder von irgendeinem
Gemälde. Also das ist auch eine Sache, die ich fragwürdig finde. Aber vielleicht sieht ja einem Pfarrer das anders. Keine Ahnung.
Ja. Also ich gehe da jetzt mal sehr pragmatisch dran.
Ja, einen Totschläger aus der Kirche mit Hitler oder Nero zu vergleichen, ist auch schon eine Nummer für sich.
Ja. Auch der Name Valentin Fleischmann ist eine Möglichkeit, die es nicht nur einmal gegeben haben muss. Es könnte mehrere Valentin
Fleischmanns. Aber als Pfarrer, meinst du?
Selbst da. Also ausschließen würde ich es nicht.
Ja, 1976 im Mai sah sie auf den Bildern schon aus wie eine Leiche. Eingefallene Wangen und unterernährt. Zitat von Anneliese: Es ist mir nicht erlaubt zu essen.
Auch hier auf unserem Instagram-Account findet ihr Fotos dazu. Auch eigentlich zu jeder Folge. Das heißt, wie sie da ausgesehen hat, könnt ihr euch auch direkt auf Instagram anschauen.
Kaum einen Monat später, also im Juni 1976, hatte sie hohes Fieber und verweigerte jegliche ärztliche Hilfe. Also sie wollte wahrscheinlich auch dem einfach ein Ende setzen.
Klingt so.
Klingt irgendwie so,
klingt
ja.
So, mhm. Ja.
Und dann am 30. Juni 1976 bat Anneliese Michel bei einem Exorzismus um Absolution. Was ist die Absolution? Da gibt es wieder Unterschiede, einmal römisch und einmal evangelisch. In der römischen katholischen Kirche ist die Absolution bei der Einzelbeichte die sakramentale Lossprechung von den Sünden durch einen Priester, der dabei die Absolutionsformel spricht: Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenkte er die Verzeihung und Frieden. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Todesgefahr kann der Priester ohne vorherige Einzelbekenntnis der Sünden aller Beichtenden eine Generalabsolution erteilen. Also.
Man bringt sich damit in Sicherheit.
Genau. Du bist in Gefahr, hast nur Scheiß gemacht.
Dann bittest du Verzeihung nochmal.
Genau, und dann kriegst du eine Generalabsolution. Dann kannst du auch einen Goldtaler einwerfen in den Goldbeutel.
Sowas gab es früher auch mal.
Ja, wohl wahr. Das zeigt ja auch, das machst du ja nur, wenn es zum Ende hingeht, oder?
In der Absolution. Ich glaube, sie hatte auch einfach also überlegt. Ja,
das muss sie ja klar gewesen sein,
ne? Ja, da muss sie wieder ganz klar gewesen sein und was sie alles über sich schon hat ergehen lassen müssen.
Interessant ist halt auch, dass sie das selbst drum gebeten hat, ne, den Exorzisten.
Also für mich sagt das ganz klar aus, sie wusste, dass es zum Ende hingeht, sie hat nichts mehr gegessen, sie hat ärztliche Hilfe verweigert, wer weiß, wie gut das noch funktioniert hätte.
Ich kann mir aber halt nicht vorstellen, dass in dem Moment, wo sie einem Exorzisten um Absolution bittet, dass da der Dämon aus ihr gesprochen hat. Da hat sie ihr gesprochen.
Ja, ein Dämon kann ja keine Absolution bekommen, oder?
Oder er will sie auch bestimmt nicht. Zeigt möglicherweise halt wirklich diese klaren Momente, wo dann wieder die Anneliese rausgesprochen hat und halt nicht das, was ihr in der Tonbandaufnahme gehört hat, wo da möglicherweise etwas anderes aus ihr gesprochen hat.
In der evangelischen lutherischen Kirche bildet die Absolution den Abschluss und Höhepunkt der Beichte. Die Sünden werden unter Handauflegen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ausschließlich durch den ordinierten Geistlichen von vorheriger Reue und Bußgebeten des Beichtenden vergeben. Also du musst erst beichten und wenn du gebeichtet hast, dann kannst du...
Also kenne ich das Klischee auch. Du musst wirklich beichten und deine Sünden nennen und dann wird dir vergeben. Das wird ja in den ganzen Filmen auch immer so gezeigt, dass man dir nicht einfach so vergibt, sondern du musst auch was dafür tun.
Ja, genau. Richtig, genau.
Aber das hat Anneliese nicht gemacht. Sie hat einfach nur Absolution gebeten.
Ja.
Ja gut, wiederum wird der Pastor wahrscheinlich in so einem Fall, ich weiß es halt nicht hundertprozentig, wie es bei den Katholischen ist, aber es ist ja so, jetzt so als Beispiel, du gehst in den Beichtstuhl, sagst deine Sünden und dann musst du 20 Mal Ave Maria beten,
genau,
10 Mal ja, das beten, etc. Das kann ein Exorzist natürlich von jemandem, der besessen ist, nicht mehr verlangen, behaupte ich, weil möglicherweise gar nicht die Kraft für so etwas da ist. Mhm. Also es ist jetzt nur meine Idee, meine Vorstellung, aber das ist halt das, was mir jetzt gerade dazu so eingefallen ist.
Am nächsten Morgen, also direkt nach dieser Bitte nach Absolution, am nächsten Morgen wurde Anneliese Michel tot in ihrem Bett gefunden. Sie starb nach 67 Exorzismen an Unterernährung. Die Eltern legten Hoffnung in den Exorzismen und nicht in ärztliche Hilfe. Deswegen starb sie am 1.7.1976 mit nur 23 Jahren und nur noch 31 Kilogramm. Wir haben angefangen, wo sie 16 war. Das sind nur 7 Jahre Unterschied.
Das ist schon Wahnsinn. Das ist wirklich so krass.
Also wenn es eine dämonische Besessenheit war, dann sind 7 Jahre dann jetzt doch irgendwie recht schnell vergangen. Ja. Mit wie sich das gesteigert hat.
Aber heutzutage würdest du ja notversorgt werden.
Ja, also das geht nicht mehr, dass die Eltern sagen, nein, bitte kein Arzt. Ja. Obwohl, da kommen wir später nochmal zu, du hast ein Recht, ärztliche Hilfe zu verweigern. Und dieses Recht darfst du benutzen.
Ja, das musst du aber, glaube ich, wenn ich da richtig liege, schriftlich machen.
Ja, richtig. Und das hat Bedingungen. Da kommen wir gleich zu. Mhm. Genau zu diesem Ding. Am selben Tag begann das Ermittlungsverfahren. Angeklagt wurden die Eltern von Anneliese Michel, Pfarrer Alt und Pfarrer Renz. Die Verteidigung verwies unter den Beweisen, dass Anneliese besessen war und nicht unter psychischen Problemen litt. Dazu übte sie ihr Recht aus, ärztliche Hilfe zu verweigern. Dr. Richard Roth sagte aus, dass Anneliese keinerlei äußerliche Verletzung aufwies. Pfarrer Renz jedoch sagte aus, dass sie mehrere blaue Flecken, geschwollene Wangen sowie schwarz unterlaufene Augen hatte. Das doch recht widersprüchlich ist zu der Aussage des Ärztes. Mhm. Also die Verteidigung und die Zeugen, die haben sich da widersprochen.
Ja.
Die Autopsie ihres Hirns wies keine Anomalien auf, die auf Epilepsie schließen können oder sie an Epilepsie litt. Das heißt, dafür gibt es bis jetzt keine Beweise. Menschen, die an Unterernährung sterben, weisen Geschwüre im Mund und unter der Haut auf. Doch hatte Anneliese dies nicht. Also gibt es auch keinen Beweis für Unterernährung, was sehr, sehr seltsam ist.
Ja. Ich finde es aber generell sehr interessant, dass man da eine Autopsie ihres Gehirns gemacht hat.
Ja, weil es ja auch ein Kriminalfall ist.
Das ist ein ungeklärter Todesfall, richtig, das ja, aber ich weiß jetzt nicht. Also ich weiß natürlich, dass ein sonst doof gesagt das große Kreuz auf der Brust geschnitten wird, aber ob da jetzt wirklich jedes Mal die Gehirnuntersuchung dabei ist.
Naja, aber ich glaube wegen den neurologischen Sachen, weil man ja wirklich wissen musste, war sie neurologisch krank oder nicht. Damit man das, weil das war ja ein wichtiges Beweismittel gegen diese ganze Exorzismus-Sache. Ja, die mussten ja Gegenbeweise liefern. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das angeordnet wurde.
Und dann ist es natürlich wirklich krass, dass, sage ich jetzt mal, wenn sonst Menschen, die an Unterernährung sterben, gewisse Spuren davon haben und sie hatte sie nicht.
Das ist sehr
seltsam. Das ist wirklich schon sehr seltsam.
Die Staatsanwaltschaft sagte, Anneliese litt an einer paranoiden Psychose sowie Epilepsie und dass die drei Parteien für ihr Tod verantwortlich waren, da sie nicht das Nötige getan hätten, um ihr Leben zu retten. Das heißt, da wurde eindeutig gesagt, sie hätten etwas tun können. Das heißt, die Familie und die beiden Pfarrer.
Mhm,
und das finde ich auch richtig so, weil sie hätten was tun können.
Richtig.
Sie hätten einen Notarzt oder so.
Ja, und mit Sicherheit gab es eine andere Lösung.
Ändert aber nichts, dass sie gesagt hat, nein, ich möchte das nicht.
Und genau das ist der...
Ich hätte das ignoriert. Wenn ich der Vater gewesen wäre, ich hätte sie eingepackt, das wäre mir so scheißegal gewesen.
Ja.
Aber in dem Fall muss man anerkennen, dass sie sich, egal wie manipuliert das war, dagegen entschieden hat.
Richtig. Wiederum, dann scheint man sie aber auch noch für, und das weiß ich halt nicht, heute mag das alles ganz anders kategorisiert sein, aber damals scheint man sie dann aber noch für vollmundig eingeschätzt, dass sie diese Entscheidung selber treffen kann.
Sehr komisch.
Das könnte sein natürlich, dass es, sage ich jetzt mal, dass sich das rechtlich einfach geändert hat, dass man früher immer davon ausgegangen ist, dass wenn die da ja eine Unterschrift untersetzt, dass die bei klarem Verstand ist, das steht da ja auch, sie müssen bei klarem Verstand sein. Heute kann es aber sein, dass es halt einfach nicht mehr so einfach ist, dass ich davon jemand überzeugen muss, dass dem so ist. Also ein anderer entscheidet, ist die Person wirklich in der Lage, ihr eigenes Krankheitsbild zu verstehen. Das weiß ich bei Neurologen.
Drehen und wenden,
wie man es braucht.
Richtig. Ja. Aber jetzt dann nochmal, was genau hatte sie denn?
Laut dieses Berichts soll es wohl eine paranoide Psychose sowie Epilepsie gewesen sein. Diesbezüglich würde ich gerne noch mal einmal kurz auf die paranoide Psychose eingehen, damit auch unsere Zuhörer einmal genau wissen, um was es sich dabei handelt. Die paranoide Psychose, insbesondere die paranoide Schizophrenie, ist eine häufige Form der Schizophrenie, die durch Wahnvorstellungen, Ich-Störungen und Halluzinationen gekennzeichnet ist. Typische Symptome sind akustische Halluzinationen, wie das Hören von Stimmen, sowie Verfolgungswahn, bei dem Betroffene das Gefühl haben, beobachtet oder verfolgt zu werden. Des Weiteren zweifelte das Gericht an Pfarrer Alt und behauptete, dass er psychisch abnormal anzusehen ist. Interessante Aussage.
Ja, weil das hätte man auch anders sagen können, aber genau so haben sie es gesagt. Mhm. Also, dass der nicht ganz dicht ist.
Der nur sozusagen in schönen Worten, ja, genau. Die Medikamente, die Anneliese Michel im Laufe der Behandlung bekommen hatte, sollen die Epilepsie unterdrückt haben und sie so zu einer wahnhaften Psychose entwickelt haben. Und damit kommen wir auch direkt weiter zu der wahnhaften Psychose. Eine wahnhafte Störung ist eine psychische Erkrankung. Sie ist durch anhaltende, oft thematisch begrenzte Wahninhalte charakterisiert, ohne dass weitere Symptome einer Psychose wie Halluzination, desorganisierte Sprache oder desorganisiertes Verhalten auftreten müssen. Sie soll zwischen den Exorzismen recht normal gewesen sein. Waren die Exorzismen dann das Problem?
Ich finde, das ist eine sehr gute Frage, weil wir würden ja vermuten, dass jemand, der besessen ist, zwischen den Anfällen auch seltsam ist oder besetzt ist. Aber wenn die zwischen den Anfällen sowie den Exorzismen normal studieren konnte und Dinge unternehmen könnte, waren dann die Exorzismen das Problem?
Das kommt sicherlich darauf an, wie verstörend das war. Ich weiß nicht, welcher Exorzismus genau bei ihr durchgeführt worden ist. Und es würde sicherlich auch hier gerade unseren Rahmen sprengen, einen großen Exorzismus hier mal einmal vorzulesen, auszusprechen etc. Die Frage ist, wie sehr haben die Pfarrer das betrieben?
Wenn sie im Moment 67 Exorzismen an ihr durchgeführt haben, da haben sie das exzessiv betrieben.
Richtig.
In so einer kurzen Zeit von 7 Jahren, 67 Exorzismen.
Ja.
Das ist eine Hausnummer. Aber wenn sie dennoch normal war zwischen denen, dann würde ich auch sagen, dass sie nicht besessen war. Also, weil dann hätte sie ja kein normales Leben leben können und dass die Exorzismen sie krank gemacht haben. Oder dass sie wirklich an dieser wahnhaften Psychose und einer paranoiden Psychose litt.
Davon gehe ich mal aus. Ja. Und meiner Meinung nach ist das dadurch noch verstärkt worden ist. Definitiv. Die haben ja quasi eine Gehirnwäsche bei ihr durchgeführt.
Genau, und das spricht für die These von Tobias, weil es kommt ja nicht nur die Krankheit dazu, sondern das Familienweltbild.
Ja.
Und wie kann sie ihrer Familie dienen, indem sie sich in diese Rolle reinsteigert und wahrgenommen wird? Vielleicht hat sie diese Besessenheit auch nur gespielt. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert, dass Leute eine Besessenheit aus einem guten Grund vortäuschen. Was allerdings, ich finde das schwierig, einen Exorzismus vorzutäuschen, eine Besessenheit vorzutäuschen. Aber in dem Fall könnte das ja auch ihr gedient haben.
Aufmerksamkeit,
einfach, genau. Aber sehen wir mal weiter.
Also sie soll wohl auch eine Psychose schon vor der medikamentösen Behandlung gehabt haben. Eine wahnhafte Psychose, in der sie eine Rolle einer Besessenen spielte. Vielleicht auch, um einen Ausweg aus dem katholischen Weltbild zu finden. Ja, da wird das Bild rund, was wir am Anfang etwas besprochen hatten. Fun Fact, Geisteskrankheiten im Katholischen ist gleichzusetzen mit Besessenheit.
Vielleicht heute nicht mehr, aber früher auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Ja, im Endeffekt wurden alle Angeklagten zu einer 6-monatigen Haftstrafe mit 3 Jahren Bewährung verurteilt. Das Urteil unterlassene Hilfeleistung.
Lächerlich, oder?
Ja,
lächerlich.
Das ist schon
Also du baust so viel Mist über so viele Jahre.
Ja. Und dann nur 6 Monate. Mhm. Überleg mal, du hast dieser Person ihr ganzes Leben geraubt, ihre Kindheit geraubt. Und dann darfst du 6 Monate in den Knast. Das geht überhaupt nicht. Ja, jetzt ist halt die Frage. Wir sagen, wir haben keine feste Meinung dazu. Man könnte jetzt in die Richtung gehen, dass sie besessen war. Einige spricht dafür, einige spricht dagegen. Da darf jeder seine eigene Meinung haben. Jeder, der sich mit Dämonen und Exorzismen auseinandersetzt, soll sich da auch seine Meinung bilden. Vieles ist halt merkwürdig, gerade ja. Was die Medikamentierung angeht.
Ja.
Eine Diagnose, die gestellt wurde. Wir wissen nicht, ob die Medikamente eine Wechselwirkung. Wir wissen nicht, ob sie, bevor sie 16 war, schon krank war. Also, dass sie eine Psychose schon hatte. Obwohl dieser Fall so gut belegt ist und dokumentiert ist, ist die Frage trotzdem noch offen.
Ja.
Ja.
Und wir haben ja auch noch nicht alles hier vorgetragen. Also es gibt ja so viel über diesen Fall, das wird hier den Rahmen sprengen.
Ja, es gibt auch noch so ein paar Theorien, die nicht wirklich belegt sind, wie zum Beispiel ganz viele Anhänger waren dann doch, oder das Dorf, in dem sie gelebt hat, die waren doch alle überzeugt, dass sie dämonisch besessen war. Mhm. Deswegen soll angeblich die Leiche exhumiert worden sein, weil wenn ihre Leiche unversehrt gewesen wäre, also noch einen perfekten Zustand hätte, dann wäre das ein Beleg dafür, dass sie wirklich besessen wäre.
Ja, okay.
Und das soll angeblich dann passiert sein. Die Angeklagten durften bei der Exhumierung angeblich nicht dabei sein. Mhm. Und als sie angeblich Anneliese Michel rausgeholt haben, war sie normal verwest. Also
ja.
Spricht nicht für Besessenheit. Wie korrekt das jetzt ist, ob sie wirklich exhumiert wurde, konnte ich nichts finden. Ich glaube, das ist einfach so eine Gruselgeschichte, die man extra erzählt hat.
Ja, ich denke auch. Ja. Wenn sie überhaupt, also sie hat ja so einen hohen Bekanntheitsgrad.
Ja.
Ich denke mal, sie wird nicht da liegen, wo sie wirklich, oder wo jetzt der Grabstein...
Um sie zu schützen, ne?
Genau.
Ja, richtig.
Aber Abitur machen und studieren, während ich regelmäßig exorziert werde, ist das nicht seltsam?
Ja, das ist ganz...
Ich finde, das sage ich jetzt mal, ich muss generell gerade darüber nachdenken, was für ein Vermächtnis sie doch gelassen hat. Sie hat im Endeffekt einen ewigen... True-Crime-Fall hinterlassen,
ja, ja.
Der zweifelhaft ist, bei dem wir wahrscheinlich nie wirklich herausfinden werden, was dort jetzt wirklich passiert ist. Vermutungen gehen in die Richtung, Vermutungen gehen in die andere Richtung. Es ist auf jeden Fall ein spannender Fall und doch sehr schicksalshaft, was sie der Menschheit in unserer Zeit damit hinterlassen hat.
Und ich hoffe, dass sie jetzt ihren Frieden hat.
Das hoffe ich auch vom Herzen. Das hoffe ich auch vom Herzen.
Wenn ihr Fragen habt oder Geschichten, die wir veröffentlichen sollen, sowie Themen, über die wir reden sollen, dann schreibt uns gerne. Eure Meinung ist uns wichtig. Wie könnt ihr uns erreichen? Schaut gerne bei unserem Discord-Server vorbei, sowie unserem Ruintaucher-Kanal auf YouTube. Dort könnt ihr uns auf verschiedenen Arten erreichen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
Und immer schön daran denken, Tote haben es auch nicht leicht.